Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Mit Lennart Pyritz, herzlich willkommen.
Bis zur Erfindung der Dampfmaschine war praktisch das Pferd das wichtigste Hilfsmittel, wenn es um Mobilität in allen möglichen Fragen ging.
Und hier geht es heute um die Frage, wann wurden Pferde zu so wichtigen Nutztieren für den Menschen? Eine aktuelle Studie präzisiert das bisherige Bild der Domestizierung. Zuerst schauen wir aber auf ein atomares Sicherheitsrisiko, das viele bislang gar nicht als solches betrachten. Weltweit wird an neuartigen Kleinreaktoren als Ersatz für herkömmliche Atomkraftwerke gearbeitet. Der Brennstoff, der für diese Reaktoren angedacht ist, wäre allerdings nuklearwaffenfähiges Material. Davor warnen jetzt Forscher im Fachmagazin Science. Schon in einem einzigen Reaktor mit der neuen Technologie könne genug spaltbares Uran-235 für eine Atombombe stecken. Entsprechende Sicherheitsvorschriften gibt es nicht und offenbar wird auch noch nicht daran gearbeitet. Dagmar Röhrlich mit den Einzelheiten.
In den Brennelementen eines normalen Kernkraftwerks stecken 3-5% des Uranisotops 235, also der spaltbaren Variante des Elements. Sonst kommt die Kettenreaktion nicht in Gang. Für den Bau einer Bombe reichen diese 3-5% aber nicht aus. Wenn es jedoch nach den Vorstellungen moderner Reaktorkonstrukteure geht, dürfte sich Letzteres ändern. Denn damit AKW wie gewünscht kleiner und billiger werden, ist in den meisten Entwürfen der Einsatz von höher angereichertem Uran vorgesehen, von sogenanntem HALU, also spaltbarem Uran, das zwischen 5-20% angereichert worden ist. Das Problem?
Man muss HALO nicht weiter anreichern, damit es direkt in Atombomben verwendet werden könnte oder in primitiven Nuklearwaffen, die Terroristen einsetzen wollen. Die internationalen Sicherheits- und Nichtverbreitungsstandards für dieses Material gehen derzeit jedoch im Grunde davon aus, dass HALO nicht direkt waffenfähig ist. Und dieses Missverhältnis zwischen Gefährlichkeit und Sicherheitsanforderungen ist ein Problem.
Die Gründe für dieses Missverhältnis seien vor allem historische, erklärt Ed Lyman von der Union of Concerned Scientists. Zwar war durch Tests, unter anderem in Los Alamos, schon in den 1950er Jahren klar, dass auch auf 10% angereichertes Uran waffentauglich ist, doch damals sollte mit dem Programm Atome für den Frieden die weltweite Entwicklung der Kernenergie gefördert werden.
Weil man glaubte, dass die für das Programm notwendigen Forschungsreaktoren bei weniger als 10% Anreicherung größer und damit teurer werden würden, war der Kompromiss, dass man den Einsatz von höher angereichertem Uran zulassen wollte, solange die Materialmenge pro Reaktor begrenzt blieb.
Heute läuft die Entwicklung der SMR, der kleinen modularen Reaktoren. Sie dürften die Karten neu mischen, denn die meisten Konzepte sehen den Einsatz von 19,75%igem Uran-235 vor, 0,25% unter der Grenze zum Waffenuran. In Forschungsreaktoren steckt zu wenig HALU, als dass es für den Bombenbau interessant gewesen wäre. Doch in einem einzigen SMR-Reaktorkern gibt es genug davon, erklärt Scott Kemp vom Massachusetts Institute of Technology, MIT.
Diese SMR sind mit normalem Brennstoff schwieriger zu bauen. Einige können ohne HALO überhaupt nicht angefahren werden.
Weil sie zudem nicht sehr wirtschaftlich sind, sollen sie mit einer einzelnen Brennelementladung sehr viel länger laufen. Auch einige Sicherheitsanforderungen sollen abgeschafft und bei manchen Konzepten sogar auf Personal verzichtet werden. Derzeit sind weltweit nach Auskunft der Internationalen Atomenergieagentur IAEA mehr als 80 SMR-Konzepte in Planung. HALU werde dabei allgemein als akzeptabel angesehen, weil die Waffenfähigkeit verdrängt werde, urteilt Scott Kemp. Die Forscher appellieren daher, die Sicherheitsauflagen für HALU zu verschärfen und es schon ab 10% in die höchste Sicherheitskategorie aufzunehmen.
Diese Konzepte, über die wir hier sprechen, stehen wirklich erst am Anfang, sind nur Papier. Es wurden noch keine nennenswerten Investitionen getätigt. Inzwischen deuten Studien darauf hin, dass eine Brennstoffanreicherung auf 10% geringe wirtschaftliche Auswirkungen auf den Reaktor haben wird. Es ist also an der Zeit, sich mit diesem Thema zu befassen, bevor es außer Kontrolle gerät.
Neue kleine Reaktoren als mögliche Quelle für atomwaffenfähiges Material. Ein Beitrag von Dagmar Röhrlich. Immer mehr Vorschriften und Dokumentationspflichten. Dieser Trend durchzieht alle gesellschaftlichen Bereiche, auch die Wissenschaft. Schreckt das junge Forscherinnen und Forscher davon ab, nach Deutschland zu kommen? Hemmt es Innovationen und verzögert es Studienprojekte? Zu diesen Fragen hat die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina heute in Berlin einen Workshop veranstaltet. Volkert Wildermuth war für uns dort und ist jetzt zugeschaltet. Volkert, um welche Form der Regulierung ging es denn in Berlin genau?
Ja, Leopoldina-Präsident Gerald Hauck gab gleich zu Beginn eine der Bürokratieblüten in der Wissenschaft zum Besten. Max-Planck-Direktoren müssen sich inzwischen bei Vorträgen im Ausland ihre Manuskripte 6 Wochen vorher genehmigen lassen. Stichwort Exportkontrolle von geistigem Eigentum. Er hätte seine eigenen Vorträge aber immer erst im Flugzeug fertiggestellt. Das fällt dann wohl unter das Stichwort brauchbare Illegalität, mit dem Stefan Kühl die Flexibilität beschreibt, die den Betrieb trotz aller Vorschriften am Laufen hält. Der Bielefelder Soziologe betont aber auch, Bürokratie ist erst einmal etwas Positives, die beschränkt nämlich Willkür. Also es gab eine für die Wissenschaft angemessen differenzierte Diskussion der Überregulierung.
Wo wird denn Bürokratie dann konkret zum Hindernis für Forschung und Innovation?
Da hat die Generalsekretärin der Helmholtz-Gesellschaft, Franziska Brohr, zu einem wahren Rundumschlag ausgeholt. Und interessant war, die meisten hemmenden Vorschriften beziehen sich gar nicht konkret auf die Wissenschaft. So hat das Deutsche Zentrum für neurodegenerative Erkrankungen gerade ein modernes Niedrigenergiegebäude bezogen. Das Energieeffizienzgesetz fordert aber jährlich noch weitere Verbesserungen, die sich bei diesem ja schon sehr guten Gebäude kaum umsetzen lassen. Auch die Vergaberichtlinie oder das Lieferkettengesetz machen der Forschung Probleme.
Wird da also im Grunde weniger staatlicher Eingriff auf die Infrastruktur und die Verwaltung gefordert?
So einfach ist es nicht. In den 90ern bekamen die Hochschulen ja mehr Autonomie, aber wo sich der Staat zurückzog, entstand Bürokratie in den Unis selbst. Etwa wenn es in jeder Stadt jetzt andere Kriterien für die Hochschulzulassung gibt oder wenn die Reisekosten aus Angst vor dem Rechnungshof so akribisch geprüft werden, dass der Austausch der Forschenden leidet. Noch ein Aspekt. Die Anträge auch bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft, und das ist eine Selbstorganisation der Wissenschaft, die werden immer komplexer. Inzwischen muss da sogar das CO2-Budget berechnet werden.
Was hat das jetzt alles für konkrete Auswirkungen auf den Forschungsbetrieb?
Zum Beispiel wird ein Fusionslaser, das ist eine Zukunftstechnologie, jetzt wohl in den USA und nicht in Deutschland gebaut, einfach weil der Bauantrag zu lange gedauert hat. Der Wirtschaftswissenschaftler Knut Blind hat unter Doktoranden der Technischen Universitäten eine Umfrage zu neuen Stellen gestartet und ein entscheidendes Kriterium dabei war, wie viel Verwaltungsarbeit werde ich übernehmen müssen. Also es ist schon so, dass die Gefahr besteht, dass Deutschland innovative Nachwuchskräfte verliert. Oft wurde auch über das Wissenschaftszeitvertraggesetz geklagt. Eigentlich soll das prekäre Arbeitsverhältnisse abschaffen. Aber wenn nach der Promotion die zulässigen 4 Jahre plus 2 vorbei sind, dann muss die Person jetzt im Grunde entlassen werden, weil die Politik ja nicht mehr feste Stellen geschaffen hat. Folge: gut ausgebildete Leute gehen in die Wirtschaft und eben nicht in die Wissenschaft.
Wie reagiert jetzt die Politik auf diese Probleme oder Problembeschreibungen aus der Wissenschaft?
Ja, es waren in Berlin Vertreterinnen verschiedener Parteien vor Ort, die sehen die Probleme, betonen aber auch, die Bürokratie schützt relevante Interessen, etwa die der Probanden in Studien, von Versuchstieren und am Ende auch die Interessen des Steuerzahlers, der die Forschung ja finanziert. Da muss der Antrag eben gut begründet werden, da muss es dann auch Berichte geben. Am Ende geht es um Vertrauen. Einfach die Vergaberegeln aufzuheben, das geht in der Wissenschaft so wenig wie in anderen Bereichen. Aber der Vorschlag, in einzelnen Regionen sozusagen als Experiment die Regeln zu lockern und zu gucken, was passiert. Dafür gab es in der Politik auch viel Sympathie. Die Bundesagentur für Sprunginnovation etwa hat viel Freiraum, das schafft Möglichkeiten, aber viele Projekte werden auch scheitern und das muss man dann aushalten. Fehler zu ertragen, das scheint die zentrale Voraussetzung für Bürokratieabbau zu sein und gerade in Deutschland die zentrale Hürde.
Wie Überregulierung die Forschung in Deutschland hemmt, Informationen von Volkert Wildermuth waren das. Vielen Dank. Sie hat die Mobilität der Menschen revolutioniert, die Domestizierung des Pferdes. Nachrichten und ganze Kulturen haben sich dadurch schneller verbreitet, Feldarbeit und Kriegsführung entscheidend verändert. Trotzdem ist das Bild noch lückenhaft, wann Pferde zu Haus- oder Nutztieren geworden sind und als Transportmittel weite Verbreitung fanden. Im Fachjournal Nature hat ein Team jetzt neue Erkenntnisse dazu vorgelegt. Zu den Autoren zählt auch Professor Arne Ludwig von der Abteilung für Evolutionsgenetik am Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung in Berlin. Ich habe ihn vor der Sendung am Telefon erreicht und gebeten, erstmal kurz zu sortieren, was bisher schon über die Domestizierung des Pferdes bekannt war.
Also es ist so, dass wir ja verschiedene Wildpferdearten hatten zu den Zeiten, die domestiziert hätten werden können. Und der Mensch hat, das wusste man schon von vorangehenden Studien, zuerst das sogenannte Schewalski-Pferd domestiziert, ungefähr 3500 vor Christus in der Region nördliches Kaspisches Meer. Der Fundort heißt Botai, danach ist dann auch die Kultur benannt. Das Paradoxe daran ist, diese Menschen in Botai waren eigentlich keine Pferdejäger, Züchter ja sowieso nicht, das waren Fischer. Und das waren die ersten, die praktisch Pferde domestiziert haben. Das hat man nachgewiesen über Milch, Studenmilchreste in Tongefäßen. Und wenn man praktisch ein Pferd gemolken hat, dann kann man davon ausgehen, sie haben es nicht nur gejagt und gegessen, sondern sie haben es wirklich gezähmt, domestiziert und für Fleisch- und Milchproduktion genutzt. Das Reiten kam dann später. Und das war dann eine Studie, also die vorangegangene Studie zu dieser jetzigen. Da haben wir praktisch nachgewiesen, dass ungefähr 2200 vor Christus bis 1000 vor Christus hat es praktisch ein Shift gegeben in der Pferdedomestikation. Und man hat das sogenannte Turkpferd, ein Steppenpferd, domestiziert, was eine andere Art ist als das Schewalski-Pferd. Und diese Tiere hatten den Vorteil, dass sie eben genetisch eine Prädisposition hatten, die einen stabileren Rücken gewährleistet. Und dieser stabile Rücken ist natürlich notwendig, damit man Tiere reiten kann. Und das war dann eine derart große Innovation, dass sich diese Pferde, die man reiten konnte, sehr schnell verbreitet haben. Die Schewalski-Pferde sind praktisch aufgegeben worden. Man hat gewechselt auf die neue Pferdeart. Allerdings haben wir auch im Frühmittelalter noch Nachweise von domestizierten Schewalski-Pferden.
Mhm. Um dieses Bild jetzt noch weiter zu schärfen, wurden jetzt für die aktuelle Studie genetische Analysen von knapp 500 antiken und knapp 80 modernen Pferden durchgeführt. Welchen Zeitraum decken diese Proben denn ab und welche Daten lassen sich daraus gewinnen?
Diese Proben decken den Zeitraum ab von der letzten Eiszeit bis zur Neuzeit, also bis heute. Und durchgeführt wurden praktisch Genomanalysen. Man hat komplett Sequenzierung des Genoms gemacht und hat sich in dem Genom angeguckt, welche Bereiche waren wann unter Selektion. Die Erkenntnisse, die sich daraus gewinnen lassen, ist, wir können natürlich unterscheiden zwischen künstlicher Selektion, das ist das, was auf den Menschen zurückgeht, und natürlicher Selektion. Das ist das, was wir aus diesen Genomdaten ableiten können.
Und was waren dann die Haupterkenntnisse zur Pferdedomestizierung aus der aktuellen Studie?
Die Haupterkenntnisse waren, dass ungefähr 2700 vor Christus die Pferdezucht, also die künstliche Selektion, eingesetzt hat, damit auch die Umgestaltung der Genome auf entsprechende Merkmale wie dass man stabiler Rücken fürs Reiten oder eben zahmes Verhalten, geringere Fluchtdistanz. Und das zweite war, dass wir sehr gut zeigen können, dass ungefähr 2200 vor Christus die domestizierten Pferde sich dann über ganz Eurasien ausgebreitet haben. Und das ist insofern interessant, weil man ja immer angenommen hat, dass das bereits früher der Fall war und auf dem Rücken der Pferde, salopp gesagt, unsere Sprachen, die indogermanischen Sprachen, hier nach Europa gekommen sind. Und das ist nicht der Fall. Also die indogermanischen Sprachen sind ungefähr 3000 vor Christus gekommen, die domestizierten Pferde ungefähr 2000 vor Christus.
Über neue Erkenntnisse zur Pferdedomestizierung habe ich mit dem Evolutionsgenetiker Arne Ludwig gesprochen. Schlagzeugspielen ist naturgemäß eine eher laute Angelegenheit und deshalb nichts, was Nachbarn besonders erfreut. Zum Glück gibt es mittlerweile elektronische Trommeln, bei denen kommt der Sound aus dem Kopfhörer. Allerdings lässt sich darauf nicht sehr ausdrucksvoll spielen, was einen Forscher der TU Dresden ziemlich gestört hat. Für ihn jedenfalls Anlass, kurzerhand ein elektronisches Schlagzeug zu entwickeln, das sich sehr viel expressiver und damit musikalischer handhaben lässt. Wie es aussieht und wie es klingt, hat Frank Grotelüschen in Erfahrung gebracht.
Ja, ich selber habe vor 5 Jahren angefangen, Schlagzeug zu spielen. Wohne in einem Mietshaus, dort darf es natürlich nicht so laut sein. Das heißt, ich habe dann sehr schnell versucht, mir ein elektronisches Drumset selber zu bauen, weil ich halt Elektrotechnik studiert habe, am Lehrstuhl Akustik und Haptik arbeite. Da liegt das nahe, sich auch selber sowas zu basteln.
Arbeit und Hobby liegen für Sebastian Merchel, Forscher an der TU Dresden, offenbar dicht zusammen. Und er setzte auf Eigenbau, weil ihn die elektronischen Schlagzeuge, die es derzeit zu kaufen gibt, nicht besonders überzeugten.
Da schlägt man an der Schlagfläche an und kann in Abhängigkeit der Anschlagsstärke den Klang variieren. Und das war es eigentlich schon so an Ausdrucksmöglichkeit. Aber die Spielbarkeit, die Expressivität für den Musiker, die ist sehr eingeschränkt.
Also entwickelte Merchel den Drumbeam, den Trommelbalken. Es ist tatsächlich ein schmaler Balken, einen halben Meter lang. Der Forscher hat ihn auf einem simplen Ständer vor sich aufgebaut und trommelt nun munter drauf rum.
Also ich habe jetzt hier eine Schlagfläche, die ändert den Klang, je nachdem, wo ich das Instrument anschlage. Also eher auf der linken Seite, klingt so. Wenn ich zur Mitte gehe, ändert sich der Klang. Und ganz rechts klingt es halt ganz anders und ich kann dann sehr interaktiv damit spielen.
Unter der Oberfläche des Balkens stecken 38 empfindliche Drucksensoren. Sie registrieren sowohl die Härte des Schlags, aber auch dessen Position, und zwar ziemlich genau.
In dem Balken befindet sich ein sogenannter Mikrocontroller, also wie ein kleiner Computer. Der wertet die Sensordaten aus, erkennt die Eingabegesten und wandelt die in MIDI-Signale um.
Diese MIDI-Signale landen dann in Merchels Laptop. In dem sind die Trommelklänge in hoher Qualität gespeichert. Doch es kommt nicht nur auf die Sensoren und die Elektronik an. Wichtig ist auch die Mechanik.
Weil so ein balkenförmiges Instrument darf natürlich auch nicht schwingen, damit das Spielgefühl da nicht beeinträchtigt wird. Das Ganze muss stabil sein, weil so ein Schlagzeuger da natürlich mit viel Wumms draufschlagen muss und das jahrelang. Deswegen ist das am Ende auch so ein massives Metallgehäuse geworden.
Jetzt greift Merchel wieder zu den Trommelstücken. Er will noch etwas zeigen.
Ich kann das im Prinzip in beliebig viele Segmente unterteilen. Das können 3 Segmente sein. Oder 4. Oder 5. Oder 6. Ich habe jetzt hier auf den 50 cm momentan 8 Schlagflächen, aber das können halt auch 9 oder 12 oder 15 Schlagflächen sein. Je nachdem, wie gut ich zielen kann.
Damit lässt sich der Balken sogar in ein Xylophon verwandeln. Und auch Becken lassen sich mit dem Gerät sensibel intonieren.
Und ich kann das Ganze natürlich auch abdämpfen, indem ich einfach meinen Finger drauf schlage.
Merchel trommelt mit der einen Hand, legt die andere auf den Balken und drückt zu, mal stärker, dann schwächer. Und verändert dadurch den Beckenklang. Gedacht ist der Drumbeam als Ergänzung zu einem normalen Schlagzeug. Aber er taugt durchaus auch als Soloinstrument.
Mittlerweile spiele ich tatsächlich ausschließlich auf 2 oder 3 solchen Balken und bin damit vollkommen glücklich, weil es wirklich mit sehr wenig Platz und Transportaufwand ich wirklich sehr viel Klangfreiheit habe.
Bald sollen auch andere damit herumspielen können. Denn Sebastian Merchel hat ein Startup namens AFT gegründet und das will noch in diesem Jahr eine kommerzielle Version des Trommelbalkens auf den Markt bringen.
Frank Grotelüschen über digitale Beats mit Gefühl. Weiter geht's mit den Wissenschaftsmeldungen und Friederike Weichner-Seri. Und da beginnen wir mit einem Beschluss im Bundestag. Gestern Abend hat die Koalition dafür gestimmt, dass es einen neuen Grenzwert für THC, den Cannabis-Wirkstoff, also im Straßenverkehr geben soll.
Ja, der neue Grenzwert liegt bei 3,5 Nanogramm THC pro Milliliter Blutserum. Das entspricht einer Empfehlung von einem Expertengremium, die schon Ende März veröffentlicht wurde. Und laut den Fachleuten ist diese Schwelle noch so niedrig angesetzt, dass das Unfallrisiko dadurch nicht steigt.
Im Vorfeld gab es ja aber auch Diskussionen darum, ob so ein Grenzwert überhaupt sinnvoll ist.
Ja, das Hauptproblem ist, der THC-Gehalt im Blutserum sagt nicht unbedingt etwas über die Fahrtüchtigkeit einer Person aus. Ich habe dazu mit Professor Frank Mushoff gesprochen, Leiter des Forensisch-Toxikologischen Zentrum München. Und er sagt, Menschen, die nur ganz wenig oder vielleicht zum ersten Mal Cannabis konsumieren, die spüren wahrscheinlich einen deutlichen Effekt, liegen aber schätzungsweise 6 bis 7 Stunden später wieder unter dem Grenzwert. Aber ganz anders sieht das aus bei GewohnheitskonsumentInnen.
Wenn jemand nahezu täglich mehrere Konsumeinheiten zu sich nimmt, dann kann er aufgrund einer Kumulation von THC im Körper durchaus noch mehrere Tage über dem Grenzwert liegen obwohl der Konsum schon länger zurückliegt. Und da sind dann eigentlich auch nicht mehr irgendwelche relevanten Auffälligkeiten oder Ausfallerscheinungen bei diesem Gewohnheitskonsumenten dann zu erwarten.
Das heißt also, die Menge von THC im Blut und die Wirkung sind sehr individuell und abhängig vom Konsumverhalten.
Mhm. Kommen wir zu den anderen Meldungen des Tages. Der menschengemachte Klimawandel hat offenbar die aktuelle Hochwasserlage in Süddeutschland verstärkt.
Zu diesem Ergebnis kommt eine Schnellanalyse des Forschungskonsortiums Climameter. Die Forschenden haben dafür meteorologische Daten der letzten 40 Jahre ausgewertet und den Starkregen der vergangenen Tage mit ähnlichen Tiefdrucklagen in der Vergangenheit verglichen. Demnach ist der Starkregen in Süddeutschland am vergangenen Wochenende durch menschengemachte Klimawandeleffekte heftiger ausgefallen, und zwar um bis zu 10%.
Der Süßstoff Xylit könnte das Risiko für Herzerkrankungen und Schlaganfälle erhöhen.
Forschende der Universität von Cleveland haben Blutproben von rund 3.300 Menschen mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen untersucht. Innerhalb von 3 Jahren kam es bei den Teilnehmenden besonders häufig zu Schlaganfällen und Herzinfarkten, wenn die Betroffenen hohe Xylit-Konzentrationen im Blut hatten. Xylit, auch bekannt als Birkenzucker, ist ein kalorienarmer Süßstoff, der verschiedenen Lebensmitteln und Getränken zugesetzt wird. Laut der Studie im Fachmagazin European Heart Journal reagieren Blutplättchen unter Xylit-Einfluss besonders stark miteinander und das Risiko für Blutgerinnsel steigt.
Eine Killifischart kann bei Trockenheit die Embryonalentwicklung pausieren.
Der türkise Prachtgrundkerpfling lebt in Ostafrika in Wasserlöchern und Tümpeln in der Savanne. Während der Trockenzeit sterben die erwachsenen Tiere, die befruchteten Eier überleben aber im Schlamm. Laut einer Studie von US-amerikanischen Forschenden im Fachmagazin Science überstehen die Eier auch Phasen, in denen der Boden vollständig austrocknet, indem sie die Embryonalentwicklung herunterfahren. Erst wenn wieder Regen fällt, bildet der Embryo erkennbare Körperachsen, aus denen Organe und Körperstruktur entstehen.
Tropische Zyklone bedrohen immer mehr Seevögel.
Ein Forschungsteam aus Australien und Großbritannien vermutet, dass Seevogelpopulationen in Zukunft drastisch dezimiert werden könnten, weil tropische Zyklone aufgrund des Klimawandels immer häufiger werden. Für eine Studie im Fachmagazin Communications Earth and Environment haben die Forschenden die Auswirkungen von Zyklon Ilsa im April 2023 auf nestende Vögel auf der australischen Insel Bedu untersucht. Demnach haben rund 80% der Tiere den Sturm nicht überlebt. Tropische Zyklone bedrohen die Vögel nicht nur beim Brüten, sie können auch die Migration oder die Fortpflanzungsrhythmen der Tiere stören. Bei dem Zyklon auf der australischen Insel waren insbesondere Weißbauchtölpel, Ariel-Fregattvögel und Maskentölpel betroffen.
Sternzeit, 7. Juni. Europas himmlische Erfolge. Das Navi weist den Weg zum Ausflugsort. Die Wetter-App sagt Sonnenschein voraus und Satellitenbetreiber werden vor einem Sonnensturm gewarnt. All dies ermöglichen Raumfahrtprojekte der Europäischen Union. Die EU hat eine eigene Agentur für das Weltraumprogramm, die EUSPA in Prag. Gemeinsam mit der ESA, zu der auch einige Nicht-EU-Staaten gehören, betreibt sie das Satellitennavigationssystem Galileo. Nach holprigem Start funktioniert es inzwischen bestens. Einst hat allein Europas Galileo-Plan dafür gesorgt, dass das amerikanische GPS-Signal kostenfrei verfügbar wurde. Die USA hofften, so die Konkurrenz doch noch zu verhindern. Weltweit führend ist das Erdbeobachtungsprogramm Copernicus von EU und ESA. Dafür behalten mehr als ein Dutzend europäische Satelliten unseren Heimatplaneten im Auge. Sie überwachen die Abholzung von Wäldern und die Verschmutzung der Atmosphäre und der Meere, messen die Bodenfeuchte und vieles mehr. Europa fühlt der Erde, im Bild gesprochen, den Puls, misst die Blutwerte und macht ein EKG. Es kontrolliert zudem präzise die Weltraumlage. Fachleute analysieren, ob Weltraummüll mit funktionstüchtigen Satelliten kollidieren könnte, ob der Absturz von Brocken auf die Erde bevorsteht oder ob starke Sonnenstürme Satelliten und Stromnetze auf der Erde bedrohen. Künftig soll mit IRIS-2 ein weiteres Satellitennetz für sichere Kommunikation unter anderem zwischen den offiziellen Stellen Europas sorgen. Anfangs international belächelt, ist Europa längst auch eine Weltraummacht.
Mit Europas himmlischen Erfolgen geht Forschung aktuell für heute zu Ende. Mein Name ist Lennart Pyritz. Danke fürs Zuhören und bis bald.